Sommer, Sonne, Sonnenschein, mehr braucht es nicht zum Glücklichsein, heißt es. Vielleicht fehlt ja noch was Leckeres zu essen und zu trinken zum Glücklichsein. Wer, wenn nicht wir, helfen euch dabei mit unserem heutigen Sommerspezial, randvoll mit Tipps für die heißen Tage. Los geht's!
Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner.
Hallo.
Und Patrick Linke.
Das bin ich.
So, Patrick, wir sind ja im Sommer und wir sind tatsächlich mal getrennt. Wir machen das hier ganz mal über Leitung. Ne?
Weil wir nämlich sozusagen im Sommer sind schon.
Ja, wir sind
also der eine
im Sommer,
ist schon im Sommer, der andere geht noch in den Sommer.
Vielleicht,
ja. Ne?
Und gibt es denn ein, du bist wieder auf der schönen Insel Sylt, ne?
Das ist so.
Ich im fiesen Kölle und...
Im nicht so schönen Köln, ja.
Ja, genau.
Ach, das darf man ja auch nicht sagen. Ich habe letztens Kölner kennengelernt, die haben das nicht nachvollziehen können, dass ich sage, naja, Köln ist ja jetzt nicht so eine schöne Stadt. Also die Menschen sind ja alle so vom Häze, ne? Vom Häze. Mensche. Wie sagt der Kölner? Der sagt nicht Mensche, der sagt Minche, ne? Minche?
Minche
vom Häze, Häz, wie auch immer. Häz, so, Häz mich nicht. Genau, also vom Herz sind sie alle super, aber die Stadt selber ist ja jetzt nicht so.
Nee, nicht so.
Ja. Nee, ich habe letztens Günther ja auch getroffen, er hat gesagt, er findet Köln zum Kotzen.
Ist das so?
Das fand
Darfst
ich jetzt
du das
nicht so,
so sagen?
Ich darf das sagen, weil das hat er ja zu mir gesagt, waren ja andere Menschen auch dabei, coram publico, das kann man ja mal so sagen.
Ja, er findet das zum Kotzen.
Okay. Ja. Das ist, wie es ist.
Ne? Ja, er ist ja im schönen Potsdam, da ist es bestimmt.
Ja, oder an der Mosel, ober an der Mosel, an seinem Weingut, ne?
Ja, genau.
Von Otte Grafen. Grüße gehen raus.
Ja.
Weiß gar nicht, wie der schmeckt. Dürfen wir nicht sagen, wissen wir nicht, wie es schmeckt. Haben wir unbezahlte Werbung, aber das machen wir nicht.
Ja, wir waren doch schon mal da zu einer Weinprobe,
das
war doch alles super. Ja. Das war doch sehr nett.
Das war sehr nett, ja.
Ja.
Wir hatten auch ordentlich einen Tee.
Ja, der Sommer, ne? Gibt es so ein Sommergericht, was du mit Sommer verbindest?
Also, du hast doch aus deinem Buch auch wahnsinnig gekocht,
Nein,
oder?
Nein, aber so, als was dir emotional, wo du sagst, ach, das ist das, was mir einfällt, wenn ich an Sommer denke.
Ja, ganz, also das klassische Sommergericht ist ja nun mal der Wassermelonsalat. Das geht steil, so. Und dann kommt aber gleich...
Den isst du auch dann immer, den isst du auch schon, hast schon in deiner Kindheit gegessen.
Den habe ich in meiner Kindheit nicht gegessen. Ob der Tatsache, dass meine Mutter das nicht gemacht hat damals, solche Sachen. Aber ich mache das jetzt sehr häufig im Sommer, Wassermelonsalat. Und gleich gefolgt vom Wurstsalat.
Oh, Wurstsalat ist...
Wurstsalat, den gab es tatsächlich auch schon zu meiner Kindheit. Wurstsalat, ja natürlich. Das hast du ja immer zum Grillen mitnehmen können oder ein Baggersee oder wie immer. Gab es immer Wurstsalat und Nudelsalat.
Also Wurstsalat zur Wurst, dann zu gegrillten. Das Gewurst mit Wurst. Ja, das ist gut.
Ja, bei uns gab es immer Fleischberge.
Ja,
also
okay.
Grillthema habe ich ja auch noch nicht. Aber das haben wir schon oft gehabt. Ne? Grillen habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Das ist immer so viele Salate essen, dann ist man satt.
Viele Zuhörenden von uns sind passionierte Grillende.
Ich höre den Shitstorm.
Und Grüße gehen raus. Mhm. Es ist eine ganz eigene Kunst. Ich habe mal so einen Grillkurs vor Jahren, so einen Grillkurs mitgemacht. Das ist schon freaky, was sie so alles so am Kugelgrill machen und tun. Und also nicht nur direkte Hitzewürstchen drauf, sondern das ist schon eine eigene Kunst. Aber ja, im nächsten Leben vielleicht.
Ja, vielleicht auch nicht.
Also schön, wo du fragst gerade. Mein Sommergericht ist ja... ja, du bist ja immer so. Das ist toll, dass du interessierst dich auch mal für deine...
Was mache ich? Das war mein Handy. Ich muss mein Handy ausmachen.
In deinem Umkreis?
Ja, ich interessiere. Was bist du denn für ein? Also das ist ein dicker Dackel,
apropos
den du da raus hast.
Also
das ist ein ganz
Dorade
dicker
ist für
Dackel.
Mich so das Sommeressen.
Ja, das hast du zu deiner Kindheit schon gehabt, ne, Gregor? Hast du schon zu deiner Kindheit
schon gegrillte Dorade? Nee, noch nicht in meiner Kindheit, aber schon lange. Mhm. Wenn ich in meine Kindheit zurückgehe, ist es wahrscheinlich Artischocke und Kartoffelsalat.
War es nicht die Nudel mit Tomatensauce und Ei bei dir?
Nein.
Nein?
Da verwechselst du mich.
Ach, ist das so?
Ist egal. Ist egal. Das ist ja kein Sommer.
Ich dachte mal, du hast so ein Gericht, was es immer gab bei euch, das war Nudeln mit Tomatensauce und Ei.
Nein, das ist nicht. Wenn, dann Nudelauflauf. Es gab einen Nudelauflauf, aber der hatte überhaupt nichts mit Sommer zu tun. Für mich jetzt das Sommergefühl. Ne? Aber jetzt wollen wir, egal,
also du bist auf jeden Fall, das ist so, du bist einfach gegrillte Dorade.
Ich bin, das ist für mich das Sommeressen. Das esse ich nur im Sommer. So.
Okay.
Das finde ich sehr super.
Mhm. Ist so. Du hast also im Winter hast du die Doraden lieb.
Nee, da mache ich das seltenst. Ne? Mhm. Machen wir schon mal eine Dorade.
Ja, aber du hast recht, wir verlabern uns.
Ja, jetzt gibt es nämlich noch viel mehr Sommergerichte.
So nämlich.
Und ich glaube, du fängst an, oder?
Das ist so.
Und da bin ich sehr gespannt auf das Buch.
Ja. Das darfst du auch sein.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Und dann machen wir doch einfach mal hier Monika.
Monika.
Wo ist Monika jetzt gerade?
What's up?
Auf Mallorca oder so.
Ja.
Check 1.
Also, ich habe ein ganz tolles Buch dabei. Das hatte so eine Banderole auch, die ich aber gleich weggemacht habe. Ich finde Bücher mit Banderole, das nervt ja dann auch irgendwann immer, diese Papierbanderole.
Ja.
Das macht das Buch ein Stück weit schöner, wenn ich das sagen darf, weil jetzt ist es nur weiß-blau und soll wahrscheinlich den Pool oder Wasser nachahmen, so ein bisschen abkühlend sein. Weil das Buch maritim, ja, ich glaube eher, es ist ein Pool. Es nennt sich Gut bei Hitze, in blauer, fetter Schrift draufgeschrieben, und es ist von einer Dame, von mir sehr geschätzten Kochbuchautorin, von der wir schon wahnsinnig viel gemacht haben und auch schon im Interview hatten, Katharina Seiser.
Genau.
Also Gut bei Hitze, und Untertitel ist noch Erfrischend, einfache Rezepte. Erschienen ist das Ganze im Brandstätter Verlag und hat eine handliche Größe. Ich möchte mal sagen, um andere Verlage mit ins Boot zu nehmen, es hat so das DK-Format.
Okay.
Das ist mal, weil Brandstätter ist normalerweise immer ein bisschen größer. Das letzte Buch, was sie hatte, immer schon vegan oder schnell mal vegan war das eine, was wir hatten. Das war so groß, aber 30 mal Pflanzen pro Woche, da hatten wir ja eine Challenge gemacht. Ne?
Mhm.
Also 30 Pflanzen pro Woche sollst du essen oder noch mehr, verschiedene. Und das war auch sehr schön. Das ist auch ein Buch von ihr und jetzt eben Gut bei Hitze. Ja, vielleicht müssen wir Katharina Seiser dann jetzt vorstellen. Das müssen wir tun, ein Stück weit. Ne?
Ja. Ja. Ja, doch, mach doch mal.
Also sie ist eine Österreicherin, eine Journalistin und Herausgeberin, Autorin von Kochbüchern. Immer schon vegan, das hat 2015 auch eine Silbermedaille gewonnen. Und 2020, das ist ja 6 Jahre her, ist davon die 8. Auflage erschienen. Also sie macht offensichtlich einiges richtig. Sie ist ausgebildete Köchin.
Wo denn eigentlich eine Silbermedaille? Bei Olympia? Im Dreisprung? Oder?
In der Gastronomischen Akademie Deutschlands.
Ach so, okay. Mhm. Die, okay.
Die, muss man nochmal nachschlagen, aber ist so.
Ja, ja, geht.
Dann, also sie hat Kommunikationswissenschaft studiert und Politik. Sie ist sehr belesen und sehr wortgewandt, was ich sehr schön finde im Umgang mit ihr. Das war also auch immer sehr schön. Und wie gesagt, ausgebildete Köchin. Sie schreibt sehr viel, Kolumnen hat sie. Und so weiter und so fort. Ich glaube, wir sollten uns da nicht aufhalten, weil der ein oder andere wird sie schon kennen oder wahrgenommen haben, weil sie spielt eine nicht untergeordnete Rolle im Kochbuch.
Ja. Go ahead, wir können ja auch verlinken, und wer sich mit ihr das beschäftigen möchte, soll dann auf ihre Seite gehen.
So. Und jetzt ist es, ich habe mir dieses Buch angeguckt und habe gesagt, es ist erstmal so, aber vielleicht eins nach dem anderen.
Ja.
Es wird ja nun mal immer heißer in Deutschland. Es kommt ja jetzt, es rollt auch wieder eine Hitzewelle auf uns zu.
Ja, wir hatten gerade Heat Dome 1 hinter uns gemacht.
Heat Dome 1?
Wir sind gerade in dem Montag vor Veröffentlichung, also am Donnerstag kommt dieser Podcast hier raus. Da ist es gerade hier zumindest angenehm fresh. Ne? Das ist wieder ganz okay, aber wir haben Heat Dome 1 hinter uns, Heat Dome 2 klopft an die Tür.
Ja. Also, wir haben einen Sommer voller Heat Domes oder wir sagen Hitzewellen und Tropennächten und so weiter und so fort. Und dann stellt man sich natürlich immer wieder die Frage, was isst man dann? Oder was macht man sich zu essen? Seiser, also sie selber, hat einen Hashtag ins Leben gerufen, seit 2013, was kaum einer weiß, Hashtag gut bei Hitze. Und da hat sie kulinarische Tipps, auch Gerichte, Rezepte gesammelt für die echt heißen Tage. Und wie man durch diese heißen Tage eben kommt. Das schreibt sie auch alles tatsächlich am Anfang des Buches, wie man mit diesem Buch umzugehen hat, was dieses Buch, wofür dieses Buch ist, warum sie dieses Buch gemacht hat. Ja? Und dieses Buch ist eben dann nun mal voll mit allen möglichen Gerichten, die bei Hitze gut tun, die schnell zu machen sind. Es sind einfache Gerichte, sie sind leicht verdaulich, schreibt sie selber. Das kann ich auch sagen. Also es sind, also nicht nur, wenn wir von Fenchel und so Sachen sprechen, aber es ist wirklich eine leichte Küche. Viel saftig, also viel Früchte auch. Und das schreibt sie in dem Buch selber. Was die Sachen selber angeht, die Rezepte, darf ich sagen, weil ich habe aus diesem Buch wahnsinnig viel gemacht. Ich habe nicht alles fotografiert. Im Internet bei uns wird man 6 Gerichte sehen, die ich nachgekocht habe. Aber ich glaube, ich darf sagen, ich habe 12 oder das Doppelte zumindest aus diesem Buch gemacht, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und die Hitzewelle war ja auch nicht so wenig. Ja, ich war zwischenzeitlich auch noch auf Mallorca, also von daher. Ja. So, sie sind unkompliziert, die Sachen. Man braucht keine besonderen Gerätschaften, keine Skills. Es schmeckt alles. Und 2/3 in diesem Buch sind vegetarisch oder tatsächlich auch vegan. Das ist auch alles als solches markiert. Es gibt im Buch immer oben rechts bzw. links, wenn diese Rezepte sind, wobei die meisten Rezepte sind tatsächlich rechts geschrieben, steht dann immer vegetarisch oder vegan oder auch to go. Also wenn man Sachen macht für die Gartenparty oder man ist eingeladen. Welche
Wurstsalat
Sachen
zum Beispiel.
Wurstsalat, Nudelsalat, ja. Wir hatten es davon. So, das steht dann auch drin. Die Zutaten stehen im Zentrum, also sind meist pflanzlich, das sagte ich ja, vielfältig, abwechslungsreich, kriegt man überall im Supermarkt, schnell zu machen, keine verrückten Gewürze, alles da. Ja?
Mhm.
So. Und jetzt schreibt sie noch, das möchte ich gerne vorlesen, weil das finde ich ganz toll. Für viele Rezepte ist es wichtig, was du einkaufst, gar nicht so sehr, wie du gut kochen kannst oder wie gut du kochen kannst. Wenn es dir möglich ist, kaufe Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft. Sie belasten die Umwelt und uns weniger. Und darüber hinaus ist diese Form der Landwirtschaft zukunftsfähiger und resistenter gegen Umweltkatastrophen. So, finde ich ganz toll. Findet sich im Buch bei den Rezepten immer wieder so kleine Sticheleien oder so kleine Anmerkungen. Dann sind wir auch gleich beim ersten Kritikpunkt, den ich da anbringen möchte. Es ist nämlich vom Layout her, finde ich das nicht schön.
Okay.
Also dieses ständige nochmal Beschreiben der Zutaten. Ich mache ein Beispiel. Panzanella zum Beispiel. Panzanella, da fiel mir das dann besonders auf, bei dem Gericht Panzanella mit Pfirsich und Kapern. Das ist ein Brotsalat, den ich gemacht habe, sehr köstlich, weil es mal was anderes ist als der Wassermelonensalat. Dazu gibt es auch ein Video bei uns bei Insta.
Ja.
Also, es ist 500 Gramm reife bunte Tomaten, eine kleine weiße Zwiebel und 1 bis 2 reife, das heißt auf zarten Druck leicht nachgebende und duftende Pfirsiche. Diese Zeile erstreckt sich auf 3 Zeilen, ne, dieses Ding. Mhm. Das mag jetzt nur eine Kleinigkeit sein, aber du und ich, wir sind ja welche, die gucken sich ja 150 Mal immer die Zutatenliste an und das Rezept. Mhm. Und dann denkst du dir die ganze Zeit, Mensch, wo war denn jetzt der Pfirsich? Wo war denn jetzt, da war doch noch, ich muss doch noch einen Pfirsich daran, wo ist denn der Pfirsich? Dadurch, dass das so viel geschrieben ist zu den Zutaten, kommst du dann, finde ich, das ist mir bei vielen Rezepten passiert, denkst du so, sag mal, da war doch eben noch eine Stangensellerie, wo ist denn jetzt der Stangensellerie? Das ist
unübersichtlich einfach.
Komplett, finde ich, komplett unübersichtlich. Das ist nur so eine Kleinigkeit, aber schreib doch, ja, dir ist das alles wichtig, dass auch die Wurst für den Schweizer Wurstsalat aus biologischer Dings kommt. Das schreibt sie auch. Bitte aus, nicht, kaufen Sie nicht und die Tierhaltung und so weiter und so fort. Das ist alles gut. Aber das hast du ja schon am Anfang des Buches erklärt, Katharina. Das muss man nicht noch alles immer dazu schreiben, finde ich. Das verwirrt. Ja,
vor allem, weil die Menschen dann sowieso, wenn die dann Wurst kaufen, wollen. Es gibt keine Bio-Wurst, dann trotzdem zu anderen greifen oder?
Ja, das ist, ne?
Oder genau. Es ist sowieso egal.
Aber das ist ein kleiner, also das ist, geht mir so, wenn es da draußen einem nicht so geht, der liest sich das einmal durch, dann ist das gut. Aber ich finde so, das sind so Kleinigkeiten, ne? So. Was ich dann wiederum schön finde, ich weiß nicht, wie das bei dir im Buch ist, beim warmen Wetter stellt man sich ja auch immer eine Hygienefrage. Wie ist das denn bei rohen Eiern in Mayonnaise oder Desserts? Rohes Fleisch, Carpaccio. Ne? Oder roher Fisch, Ceviche, wie ist das? Ne?
Ja.
Und das macht sie gar nicht. Sie verwendet die Sachen dann einfach gar nicht. Das schreibt sie auch vorne im Buch, finde ich aber auch okay.
Ach so, okay.
Ja?
Verstehe.
Du nicht?
Verstehe. Doch, nee, verstehe ich. Ich hatte mir gerade jetzt ein Buch angeschaut, da geht es um Aioli. Das ist ein
Ach, die ohne Ei?
Nee, es ist tatsächlich ein Balearen-Kochbuch und da geht es um ein, und da ist nur Aioli mit frischem Ei, mit rohem Ei drin. Und das hatte mich schon gewundert, weil ich dachte, man kann Aioli also super ohne Ei machen. Ne? Das ist geschmacklich kaum Unterschied. Ich habe es jetzt dann mit Milch gemacht. Sogar die könnte man weglassen. Es reicht sogar nur Knoblauch und Öl. Aber das fand ich komisch, weil gerade in Spanien ganz oft Aioli halt tatsächlich ohne Ei.
Ohne Ei, ja. Im Sommer.
Weil es einfach in der Sonne stehen kann, genau, ohne dass man sich sofort den Magen umdreht.
Das ist richtig.
Ja.
Eingeteilt, dann kommen wir schon zum Inhalt des Buches, damit man weiß, worauf muss man sich denn da einlassen. Eingeteilt ist dieses Buch in zum Trinken. Also das ist ja auch wichtig bei Hitze, Gregor, ne, dass wir ganz viel trinken.
Ja, natürlich. Ja, gerade
genau.
Du.
Genau, das ist so. Ich habe die Spitze, höre ich und fühle sie. Das ist sowas wie Cold Brew Kaffee, Espresso Tonic, kalte Eistees, aber auch ein selbstgemachtes, wie heißt es, Kombucha? Ja. Heißt das Kombucha?
Glaube ich.
Kombucha. Und so einiges mehr, das finde ich ganz spannend. Dann geht's gleich, es sind gar nicht viele Rubriken, was ich schön finde, also nicht Vorspeise, Hauptgang oder sowas, sondern sie macht es in, unterteilt es jetzt in kaltes, also kalte Gerichte. Da macht sie dann, zeigt sie auch mal, wie man Salzgurken selbst einlegt oder die bekannten, das ist ja glaube ich auch gar nicht mehr wegzudenken aus einem Kochbuch heutzutage, die eingelegten roten Zwiebeln, also die gepickelten.
Nein, die sind nicht
weg. Sie machen ein Kochbuch, dann dürfen die Zwiebeln nicht fehlen.
Ja,
wo die sind macht die Zwiebeln sie tatsächlich hier? In kaltem Essig, also sie pickelt die kalt und macht das nicht heiß. Das habe ich tatsächlich zum ersten Mal gesehen, dass man die Gewürze, sie sagt, das Salz so lange einrühren, bis es sich auflöst. Ja, ist wahrscheinlich auch kein großer Unterschied. Stehen lassen muss man es eh, also von daher. Und dann geht es weiter mit einer sehr leckeren Gazpacho. Ja, auch einen Melonensalat hat sie drin. Den macht sie nur mit Rucola und ein paar, und das macht sie dann mit Rucola und Pinienkerne. Und das bringt mich zu diesem Thema, sie hat unter jedem Rezept, was ich ganz spannend finde, gibt es noch so ein bisschen so ein paar Erklärungen. Was passt dazu? Ja, also zum Beispiel bei der polnischen roten Rüben-Kaltschale. Das ist, also klar.
Polnische
rote Rüben-Kaltschale. Also eine rote Rüben, also rote Rübensuppe kalt. Sowas. Dann schreibt sie verschiedene Sachen drunter mit in der Schale gekochten Frühkartoffeln oder Brot servieren, also was man dazu servieren kann. Milchprodukte nach Wahl verwenden und so weiter. Wenn du Gemüsefond hast, koche die Rüben in Fond statt in Wasser mit ein bisschen Lorbeer, Petersilie, Schangensellerie. Im Kühlschrank hält sich das mehrere Tage und so weiter und so fort. Frische Matjes könnten auch dazu passen. Mhm. Also ganz viel Variationsmöglichkeiten schreibt sie noch dazu. Also wenn einer ein bisschen was denkt, das ist richtig klasse. Oder wie du es austauschen kannst. Ja, nimm keine Pinienkerne, nimm Kürbiskerne, mach das, mach hier. Also das ist wirklich ein Füllhorn an Freude, was da noch dazukommt und was man kombinieren kann.
Ja, sehr gut.
Dann Caprese, da habe ich dann gedacht, also Tomate mit Dings, ja, aber wie geht Mozzarella. Es richtig? Mozzarella. Aber sie schreibt tatsächlich, muss man mal ein Rezept dazu machen, weil sie sagt, sie hätte es gerne richtig gemacht und lecker. Ja, sie schreibt auch selber nicht, dass irgendjemand dafür ein Rezept bräuchte, aber ich sehe das ganze Jahr hindurch so viele traurige Varianten davon. Und jetzt schreibt mit offensichtlich mehligen Tomaten, Gummimozzarella, Balsamico, viel zu wenig Öl oder überhaupt im Winter. Das geht natürlich gar nicht. Ne? So. Solche Sachen, richtig toll. Also das, weil wir ja immer sagen, diese Blattexte, ne? Hier hat man wirklich, da hat sich wirklich Mühe gegeben. Dann kein Somtam. Asiatisch, aber hier mit Kohlrabi, grünen Bohnen und Nektarine. Sie macht sehr viel mit Obst, finde ich ganz toll. Die Panzanella habe ich schon erwähnt, mit Pfirsich und Kapern, großartig. Bohnen-Fenchelsalat habe ich auch gemacht. Bohnen einfach aus dem Glas oder aus der Dose abspülen. Richtig gutes Gericht, weil da eine Salsa Verde dazu gemacht wird. Das sieht nicht nur toll aus auf dem Teller, das hat richtig Geschmack. Richtig
also so
toll.
Weiße Bohnen, ja? Also
ja, weiße Bohnen, weiße Bohnen und dann gibt es eine Salsa Verde dazu, die mischst du das und dann kommt Fenchel roh reingeraspelt, toll. Dann macht sie einen echt guten Nudelsalat. Sie sagt selber, sie hat gar keinen Bock auf Nudelsalat, aber sie hat mal einen richtig guten gemacht. Der ist auch richtig gut. Schweizer Nudelsalat habe ich auch gemacht. Wurst und Käse. Ne? Okay. Das ist übrigens tatsächlich, wird oft anders. Also sie nennt den Schweizer Wurstsalat. In Baden-Württemberg nennt man den Straßburger Wurstsalat. Der Straßburger Wurstsalat ist immer mit Käse. Also, aber das ist ja Käse. Käse. Dann geht es, genau. Dann geht es gleich. Nusswurst. Oder auch Käse.
Ist mir Wurst.
Dann geht es, was ich toll finde, sie hat dann doch ein paar warme Gerichte da drin oder Rezepte drin. Eine heiße Ziege, das ist also Ziegenkäse überbacken auf Baguette, ganz toll. Geröstete Pfifferlinge mit Ei, ganz leckere Spaghetti mit Thunfisch und Paprika. Sehr schön auch die Pasta mit Zucchini und Zitrone. Toll, war auch sehr lecker. Du siehst, ich habe ganz viel gemacht. Und das Ofenratatouille ist auch toll. Vor allen Dingen geht das richtig. Da habe ich noch so gedacht, wenn ich draußen 40 Grad habe, mache ich dann den Ofen an. Ne? So bei 230 Grad nochmal, haue ich mir dann noch den Ofen rein. Naja, aber das reichen tatsächlich 15 Minuten im Ofen. Und dann ist das Gemüse gar. Und dann ist das total lecker. Ich habe mir dazu ein Stück Lachs gemacht. Das war schon richtig schön.
Sehr schön.
Ja. Du merkst, ich bin begeistert von diesem Buch. Dann geht es auch gleich zu Süßes. Das ist auch noch ein bisschen was. Das ist ein Affogato, das ist Pfirsichmelba, das ist ein Birchermüsli. Was man
Affogato
natürlich
ist ein Kaffee mit einer
genau.
Kugel Eis, oder?
Ja,
okay.
Birchermüsli oder auch ein Grießpudding. Also das ist jetzt gutes, also ich sag mal gute, wie sagt man, Standardware. Ne?
Ja.
Aber das ist ja auch völlig okay. Die ergänzenden Texte habe ich besprochen, beziehungsweise gesagt, die haben mir sehr gut gefallen. Das Buch ist durchaus gelungen, bis auf dieses kleine Ding mit diesen Rezeptierungen, wo ich nicht so richtig einverstanden mit bin. Ansonsten bietet dieses Buch eine Fülle, eine wirklich großartige Fülle von tollen Rezepten, die man schnell bei der Hitze zubereiten kann, wo man satt ist und trotzdem wirklich auch alle Konsistenzen hat. Crunchy, sauer, bitter, wie auch, also und also wirklich alles. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, Gregor.
Sehr gut.
Weil du das hast es mir in die Hand gedrückt.
Ne? Ich hab's dir in die Hand gedrückt, so sieht's aus, ne?
Also da hat unsere Bestseller-Autorin Katharina tatsächlich, wie ich finde, wieder einen Bestseller rausgehauen. Das möchte ich meinen.
Sehr gut, okay. Also zumindest.
Und zumindest wie gesagt, also man kann sich man kann sich die Sachen, die ich gekocht habe, tatsächlich viele bei uns online reinziehen und nachkochen.
Gut, dann ziehe ich mir das auch mal rein.
Zieh
dir. So, genau. Und wir vergeben ja Kochbots.
Absolut. Wahr,
Patrick,
ab jetzt bist du
und
bestimmt
zwar maximal
gespannt.
10, minimal, ja. Minimal ja. 0.
Ja.
Und jetzt bin ich gespannt, vielleicht mache ich mal eine Rakete hier.
Ja.
Und?
Die 10 ist es nicht so ganz.
Okay.
Nö, die 10 ist es nicht, aber eine 9 würde ich schon. Also eine sehr gute 9, ja. Ich gebe eine wirklich sehr gute 9. Ja.
Oh, das
doch,
ist ja krass.
Das hat mir sehr viel. Ja, was soll ich denn sagen? Ich wurde letztens tatsächlich gefragt, Gregor, von Menschen, die unseren Podcast hören und begeistert sind, welche Kriterien setzen wir eigentlich an?
Mhm. Und was hast du geantwortet? Jetzt bin ich gespannt.
Soll ich dir sagen, was ich gesagt habe? Das Buch muss gefallen oder nicht? So.
Okay.
Ich habe jetzt nicht gesagt, wir gucken. Also ich habe natürlich gesagt, ich habe es natürlich erklärt. Erstmal muss es uns gefallen. Ne?
Ja.
So. Wenn es mir nicht gefällt, würde ich das Buch nicht vorstellen. Das ist mein größtes Kriterium.
Einen richtigen Schrott stellen wir nicht.
Nein, das mache ich nicht. Also wo ich sage, ach, das gefällt mir nicht, dann kann ich ja auch nicht voller Überzeugung ein Buch empfehlen. Das mache ich nicht. Aber dann habe ich gesagt, wir sind ja so, und das schreiben wir uns auch auf die Fahne, wir kochen aus diesen Büchern. Ja? Und das ist ja schon, da weiß man ja schon oft, wo geht die Reise hin. Ja? Oft entdecken wir, nicht oft, aber doch häufig entdecken wir Fehler auch. Ja?
Genau, irgendwas. Und das kriegt man erst beim Nachkochen mit.
Genau, ne? Das kriegt man beim Nachkochen mit. Da überliest man vielleicht, oder ist was weg, oder ist eine Zutat fehlt plötzlich, oder weiß der, oder die Garzeiten stimmen nicht, ne? Und genau, so weiter und so fort. Und das führt natürlich dann zum Abzug. Oder jetzt auch, wenn man sagt, ach Gott, ich finde die Rezepte geil, aber das Layout ist irgendwie doof. Ja. Oder ach, guck
langweilige
mal,
Fotos.
Langweilige Fotos. Also Fotos, zu den Fotos habe ich noch gar nichts gesagt, möchte ich gerne noch nachholen. Es sind wirklich tolle, tolle, ehrliche Fotos. Da ist nichts geschönt, da ist nichts geinstagrammelt oder sowas, sondern das sind wirklich ganz coole Sachen.
Wunderbar.
Ja.
So.
Ach so, habe ich meine Punkte schon vergeben, ja, ne?
Neun hast du gesagt.
Neun habe ich gesagt.
Neun, also gute Neun hast du gesagt. Gut, da wir ein Spezial haben, dachte ich, bringe ich doch einfach nochmal hier...
Der Schnellkochpott.
Einen Schnellkochpott mit.
Finde ich super.
Das findest du super, ne? Das ist
ich mag deine Schnellkochpots. Das ist meine Lieblingsrubrik.
Lieblingskategorie, ja, ne?
Genau.
Ich habe hier dabei Sommersatt 70 Rezepte für heiße Tage, an denen die Sonne richtig runterbrennt, heißt das.
So heißt der Titel? Lies nochmal vor.
So heißt der Titel. Ja, ja, so heißt das. Das ist erstmal so ein gut gelauntes, markisenartig gelb-weiß gestreiftes Cover in einem sehr ungewöhnlichen, schmalen Hochkantformat. Und anstatt der Autorin vorne drauf steht auch nur die Fotografin da. Emanuela Sinot, eine Pariser Food- und Interieurfotografin. Für die Autorin, die die Rezepte geschrieben hat, muss man schon ins Buch gehen. Chloé Yosso heißt sie, arbeitet als Foodstylistin ebenfalls in Paris und Lyon. Also das ist ein sehr schönes Bilderbuch. Die tollen Mood- und Food-Fotos, die wirken sehr gut und besonders halt auf diesem ungewöhnlichen Format. Das sind sehr nette Rezepte. Das ist auch sehr, sehr, sehr charmant aufgeteilt. Es gibt zum Beispiel heißes Öl, also frittiertes, erfrischendes, wenn die Sonne knallt, oder scharfe Sachen für heiße Tage, so heißen die Kapitel da. Nett auch, zu jedem Kapitel gibt es so eine Liste. Das ist einmal sind es Buchtipps für den Strand oder einmal alle Sommerhits von 1960 bis 2024 oder eine Liste mit Urlaubsfilmen, wenn es mal zu heiß ist, um rauszugehen. Ein paar Sachen habe ich auch hier nachgekocht. Zum Beispiel gibt es hier Fenchel, Stracciatella und Granatapfel und Labneh, grüner Spargel und Lachsrogen.
Fenchel, Stracciatella.
Fenchel, Stracciatella und Granatapfel.
Verstehe.
Und Stracciatella ist das Innere.
Innere.
Vom
Burrata.
Burrata, genau. Mhm. Kann man natürlich auch einen Burrata nehmen. Ich habe jetzt keinen Stracciatella bekommen. Ne? Das ist. Nimm mal einfach einen das ist wie ein Fenchelsalat, dann dieser Käse drauf und Granatapfel dazu. Labneh ist dieser abgehangene griechische Joghurt, ne?
Ja.
Und grüner Spargel, kurz angebraten und Lachsrogen drauf. Das ist so schöne Tapas-Mahlzeiten. Ne? Mhm. Das ist sehr einfach zuzubereiten, doch trotzdem ein bisschen außergewöhnlich und sieht gut aus. Es gibt hier zum Beispiel auch einen Hummus mit Salzzitrone, was ich gemacht habe. Da wird so eine komplette Salzzitrone in den Hummus mit reinpüriert. Das fand ich wunderbar. Dachte ich am Anfang, ob das nicht ein bisschen zu viel ist. Das war aber echt tolle Sache. Sehr, sehr fresh.
Fresh.
Oder Fusilli mit schwarzem Knoblauch, Oliven und Anchovies. Da kam tatsächlich auch noch Fischsoße mit rein. Das war so ein kleiner Umami-Overload. Aber gut. Hin und wieder muss man da ein bisschen Lust haben, vielleicht auf die Suche nach Zutaten zu gehen, wie zum Beispiel jetzt so schwarze Knoblauchpaste oder die Salzzitrone oder sowas. Kriegt man nicht vielleicht in unbedingt jedem Supermarkt. Aber im Urlaub hat man ja vielleicht Zeit und Lust dazu. Mhm. Also ein wunderbares und auch sehr unterhaltsames, so sommerlocker leichtes Buch, das man auch schön mit in die Ferien nehmen kann. Am besten natürlich auch, wenn es denn nach Frankreich geht. Man merkt schon so ein bisschen die französische DNA dieses Buches. Es ist im Knesebeck Verlag erschienen, kostet 28 Euro. So, das war's schon.
Mhm.
Hat gar nicht wehgetan, oder?
Nee, das ging ganz gut, ja.
Das
waren so 29 Grad, möchte ich sagen. Das ist noch erträglich.
gut. Dann kommen wir jetzt hier zum...
Check 2.
Sommer vom Feiern und Genießen heißt das Buch, und zwar von St. John oder St. John Studio. Das ist ein Duo aus Hamburg, oder mal Duo, mal weniger oder mehr. Das ist jetzt aber in dem Fall bestehend aus Sarah Hassert und Jule Kiefer. Mehr zu den beiden später im Interview mit Sarah. Erstmal die harten Fakten auch hier. Also das Ganze ist erschienen im Christian Verlag. Sommer vom Feiern und Genießen in der warmen Jahreszeit, unsere Feste und Rezepte. So ist der vollständige Titel, und das bietet für 32,99 auf 240 Seiten 67 Rezepte, aber auch sehr viel, sehr charmanten Text.
Und was sollte man jetzt, den Sommer feiern? Oder wird Sommer, wie war der
vom Untertitel? Feiern und Genießen in der warmen vom Jahreszeit.
Feiern und Genießen, okay.
Mhm. Vom Feiern und Genießen in der warmen Jahreszeit. Unsere Feste und Rezepte.
Ja, ja, klar.
Das ist auch ein wirklich besonderes Buch. Mhm. Wer jetzt hier nur eine Rezeptsammlung sucht oder gar auf der Suche ist nach neuen Kochtechniken, der wird vielleicht etwas enttäuscht. Es gibt die ein oder andere Rezeptüberraschung, aber auch viele, ich sag mal, Nicht-Rezepte dazu gleich ein bisschen später mehr. Das Besondere an diesem Buch sind die Texte, die Fotos, das ganze Lebensgefühl, die Stimmung, die so vermittelt wird. Das ist so ein Lobpreisgesang, sag ich mal, ans entspannte Gastgebertum. Das ist also ans gemeinsame Essen, schöne Gerichte mit guten Zutaten, aber absolut keinerlei Leistungsschau. Mhm. Also sie sagt zum Beispiel auch, es kommt nicht darauf an, ein unfassbar kompliziertes und exotisches Gericht zu präsentieren. Es kommt darauf an, es überhaupt zu tun. Also überhaupt kein Posen, keine Angeberei, sondern einfach nur gemeinsam mit netten Menschen gute Zeit haben. Die grobe Einteilung, also die Kapitel hier, ist nach Monaten. Hier ist von April bis Oktober. Das ist natürlich ein sehr langer Sommer, aber wir haben ja halt Klimawandel. Aber das erste Buch von Ihnen hieß Winter und das waren die Monate November bis März. Sie zweiteilen einfach das Jahr. Also, es fängt also an im April, da wird zum Beispiel serviert ein Schnitzel, ein Wiener. Hier heißt es à la Elke, wer auch immer Elke ist. Dazu reichen die Autorinnen gerne nebst Kartoffeln grüne Soße. Die ist dann auch schon das nächste Rezept und das ist in diesem Buch öfter, dass die Gerichte in einzelne Rezepte so auseinandergezogen werden, sage ich mal. Mhm. Da soll man aber auch alles mit allem kombinieren und das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, weil das einfach Einzelrezepte sind und die du nicht aus einem großen Rezept ausziehen musst. Es gibt marinierten Oktopus zum Beispiel mit Kichererbsen auch noch oder einen scharfen Gurkensalat.
Hast du den gemacht, den Oktopus?
Den Oktopus habe ich nicht gemacht. Ne? Ja. Mhm. Warum?
Du bist ja auch nicht Oktopus. Das bist
ich
du
bin
nur
selten
Mal im
Oktopus.
Jahr.
Ich esse nicht so oft Oktopus. Ja.
Mir ist nur aufgefallen, wenn ich das sagen darf, beim Durchlesen deines Buches, ja? Bei diesem Oktopus schreiben sie im Rezept, man soll den noch schlagen. Ne?
Ja.
Man soll den schlagen.
Ja.
Und ich weiß, eigentlich bekommst du in Deutschland zumindest gar keinen frischen Oktopus. Das ist ja immer gefrorene Ware. Also wird schon eingefroren, wird gefroren geliefert und dann tauen die das in Deutschland auf. Das Einfrieren macht den Oktopus schon mürbe. Im Sinne von, dann braucht man den nicht schlagen.
Ja, früher haben die Fischer den einfach am Strand, beziehungsweise am Hafen auf die Kaimauer gehauen. Ne? Saß auch überall die blauen Flecke oder siehst teilweise immer noch von der Tinte. Ja. Um den mürbe zu machen. Ne?
Mhm. Okay. Aber das kriegst du halt in Deutschland gar nicht. Du bekommst keinen frischen Oktopus. Also,
ja, aber vielleicht hat er es trotzdem verdient. Also ein paar Stellen. Immer.
Also komm her, du Oktopus. Du hast komm das her, einfach du. Verdient, du Miststück, du. So, nee, dann verstehe ich das. Klar, dann sollte man jeden Oktopus einfach mal schlagen.
Einfach so richtig.
Jetzt kriegen wir übrigens den nächsten Shitstorm, ne? Was mit Tieren schlagen und so. Ne?
Ach, weißt du, das ist dein Fehler. Der hat es hinter sich. Der ist schon gekillt worden, der ist schon umgebracht worden.
Schlagen wir ihn nochmal. Genau.
Apropos Schlagen, der scharfe Gurkensalat. Ne? Man kennt ja gerade, was gerade so super Trend ist, ist ja Smashed Cucumber Salad. Yes. Ne? Der wird ja
ins Glas rein.
Gurke in einen Plastikbeutel und dann mit dem Nudelholz kaputt gehauen. Das machen die hier ein bisschen eleganter, dieser scharfe Gurkensalat. Hier, da wird die Gurke vorher mit dem Nudelholz angequetscht und dann in Scheiben geschnitten. Das hat so den gleichen Effekt eigentlich. Das verliert halt ein bisschen Soße, kann dadurch mehr Dressing aufnehmen hinterher, verliert ein bisschen mehr Gurkenwasser, was auch schön ist für die Salat-Experience. Mhm. Und man braucht keinen Beutel. Ne? Mhm. Und es sieht auch einfach besser aus. Also es sind ja immer noch Scheiben, die sehen dann tatsächlich schöner aus als dieses zertrümmerte Gedöns.
Gedöns, ja.
Apropos Ästhetik, hier bei dem Gurkensalat hat die Abbildung leider relativ wenig mit dem Rezept zu tun. Auf dem Foto sind auch Tomaten, Kräuter und gehackte Nüsse in dem Salat. Im Rezept allerdings Sesam, Chili, Flocken und Frühlingszwiebeln. Aber hübsch ist er dennoch.
So.
Wie alle Fotos. Großartig. Die Bildersprache von den beiden ist außergewöhnlich schön.
Hat mir auch gefallen. Das ist so ein
sehr nah dran.
So ein sehr Coffee-Table auch. Ne?
Genau, die zeigen nicht nur fertige Gerichte, sondern auch mal nur Details oder Ausschnitte. Und ich möchte hier unbedingt den Instagram-Account empfehlen von St. John. Da sieht man gut, wohin die Reise geht. Wird natürlich bei uns in den Shownotes verlinkt. Oder man kann auch teilweise ein paar Prints, es gibt einen Online-Shop, da kann man Prints von denen auch bestellen, tatsächlich. Das verlinke ich auch noch in den Shownotes. Dann geht es ja nach dem April, tanzen wir in den Mai mit einer Galette mit Rhabarber, Gorgonzola und karamellisierten Nüssen. Es gibt hier ein bisschen schräg anmutenden Lachs mit Erdbeersalsa. Da habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber wenn man liest, dass die Erdbeeren hier die im besten Falle auch süßen Tomaten ersetzen, passt das dann ja wieder. Oder Risi e Bisi, also Reis mit Erbsen, eigentlich sehr ähnlich zum klassischen Risotto. Ich fand es mal schön, hier frische Erbsen zu nutzen aus den ausgepalten Schoten. Wird dann die Brühe für das Risotto gekocht. Einzige Problem, frische Erbsen zu bekommen. Das ist jetzt leider, wird es immer weniger. Vor allem im Mai. Ich war dann bei einer Gemüsehändlerin, die hat mich, weil es hier im Mai steht, die hat mich schändlich vom Hof gejagt. Und meinte,
aber jetzt habe ich
dazu käme, im Mai nach Erbsen zu fragen.
Ja, das ist natürlich doof. Aber jetzt ist gerade Erbsen, jetzt kriegst du gerade frische Erbsen.
Jetzt beim türkischen Gemüsehändler, wie so oft, da wird man fündig. Die haben ja oft noch dann.
Ja.
Aber
macht, finde ich, muss ich ehrlicherweise sagen, frische Erbsen, wenn man die Schoten presst noch und dann dem eigenen Sud gart, was ich tatsächlich auch mal gemacht habe wegen ein paar Rezepten, dann macht das Sinn. Ist das Sinn? Ansonsten, wenn man mal schnell ein paar Erbsen braucht, ist das Quatsch. Ne?
Ja, die waren dicker und knackiger als die Ticker-Erbsen tatsächlich. Aber wie gesagt, hier wird die Brühe gekocht. Aus den Schoten wird die Brühe gekocht.
Genau,
das wird
das meine ich.
Das macht
absolut
Spaß.
Sinn.
Ja, das macht Spaß. Also wenn man die Schoten irgendwie verwendet für irgendwas, entsaftet oder auskocht oder. Und das gibt eine tolle Brühe, die wirklich, wirklich schön nach Erbsen duftet auch. Das ist eine schöne Sache. So, im Juni gibt es dann crunchige Rhabarberkartoffeln die gibt es als Beilage zu einer Forelle Blau mit Lauch oder ein Lavendelhuhn oder ich hatte ja gerade gesagt, es gibt so Nicht-Rezepte, ne? Also Rezepte, die eigentlich nicht wirklich welche sind. Hier gibt es die Tarte aux Fleurs de Tomate, also das ist gekaufter Blätterteig, die wird Tomatenscheiben drauf und dann gebacken. Ne? So, das. Sie selbst schreiben dann im Einführungstext auch, dass sie mit diesem Rezept sich wahrscheinlich aus dem Kosmos der Kochbücher katapultieren. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein sehr gutes, leckeres Sommeressen und macht Spaß und hat insofern auch seinen Platz in dem Buch verdient. Es gibt auch noch weitere sehr schlichte Rezepte, eine Wasabi-Sahne, da ist ja auch der Titel ist schon das Rezept, aber lesenswert, und das ist immer wieder so, die Texte sind toll, lesenswert hier, wie im ganzen Buch, die einleitenden Text mit charmant Wissenswerten zu Wasabi, also dem echten Wasabi. Das ist dann schon nett. Im Juli gibt es Rigatoni mit gebratenen Zitronen, marinierten Rochenflügel oder ein Baba O' Rum. Das ist ein kleines Hefegebäck, das in einem Zucker-Rum-Sirup mariniert wird.
Rochen habe ich auch noch nie gemacht.
Nee, ich habe es nur schon gegessen im Restaurant. Ja. Es ist sehr lecker. Es ist, glaube ich, es wird tatsächlich auch im Buch erklärt. Es ist schwierig, den zu entgräten. Jetzt weiß ich es nicht gerade auswendig. Man muss irgendeine Reihenfolge einhalten, um die Knochen.
Ich meine, man entgrätet den doch, glaube ich, gar nicht, sondern man isst das von der Gräte. Ne? Man schiebt das Fleisch runter.
Man kann es hinterher nach. Man soll nicht versuchen, den vorzuziehen. Müsste ich jetzt nachlesen. Das ist gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall wird das.
Ich weiß nur, dass der relativ schnell um wird, also schlecht wird.
Ja, das stimmt.
Und dann riecht der sehr nach Ammoniak.
Ja, da muss man aufpassen. Rochen muss sehr frisch sein, ja, aber da gibt es ja Fischhändler, wenn man den bestellt. Muss man eigentlich bestellen, den haben selten Händler so da liegen.
Ne? Ja. Ja, auf Mallorca tatsächlich in Spanien ganz oft, ne? Also ganz viel Rochen. Ganz
ist
viel.
Wahrscheinlich dann Beifang und der wird dann, wird dann auch nicht alt, ne? Dann
so.
So, dann haben wir den August, der kommt hier mit Tagliatelle und Kaisergarnat zum Beispiel oder ein Saibling auf gebratener Honigmelone und Gartensalat. Oder einem Ziegenmilcheis mit Basilikumzucker. Das muss ich auf jeden Fall machen. Tipp, Eis aus Ziegenfrischkäse ist großartig. Das ist wirklich lecker. Das habe ich mal vor Jahren oder bald schon Jahrzehnten bei einem Kochkurs gemacht. Das war so ein Tapas-Kochkurs. Da gab es Ziegenfrischkäse-Eis. Das war super. Großartig. Im Spätsommer sind wir dann im September. Da kommt mit Feigen, salziger Butter und Sahne-Eis. Wohl dem, der Zugriff auf den Feigenbaum hat, die aus dem Supermarkt sind halt oft leider in Deutschland sehr enttäuschend Feigen, wie ich finde. Aber man kann ja, wenn man mal in die Provence im Urlaub fährt oder so, dieses Rezept sich abfotografieren oder das Buch mitnehmen oder so. Ne? Da gibt es Bucatine all'Amatriciana, hier der römische Pasta-Klassiker, oder einen Birnenkuchen. Es schließt im Oktober, bestenfalls ist der dann natürlich ein Indian Summer dann, hoffen wir mal dann, ne? Ein schöner Spätsommer ist ja manchmal dann auch möglich, da haben wir, schließt zum Beispiel wieder mit 4 Rezepten, die auch einzeln oder halt auch eben zusammen serviert werden können, Tafelspitz ist das, also einmal das gekochte Kalbfleisch, zweierlei Meerrettichsoße macht sie, Senfeier serviert sie dazu. Und Senfeier sind ja für mich mit Kartoffelpüree ein geradezu perfektes Gericht. Also das ist großartig.
Ja.
Und ein Rotkohlsalat gibt es dazu. Übrigens, zu vielen Rezepten gibt es hier so als gibt's eine kleine Weinempfehlung als Fußnote von einem gewissen Marco. Das ist hier immer ganz, ist eine schöne Sache für die, die es interessiert, ne? Und die, die es nicht interessiert, da stört es auch nicht weiter. Ich finde das immer ganz schön, wenn jemand, der Ahnung hat, da so ein bisschen Weinempfehlungen macht und man kann da schon ein paar neue Weine für sich auch entdecken. Das finde ich eine schöne Sache. Wer Marco ist, wird ihm ein Buch nicht verraten, aber wir haben sie das auch gefragt.
Auch wer Heike ist, ne? Heike, und Heike haben wir doch auch gefragt, oder?
Heike?
Ja, du hast ein Rezept gehabt, irgendwas mit Heike ganz am Anfang. Wer Heike ist, wüssten wir auch nicht, aber ich glaube,
Da haben wir aber auch nicht gefragt.
Nee, genau, nicht.
Das war nicht.
Dann lassen wir diese Heike unkommentiert. es gibt auch noch eine Heike.
Ja, es war auch nicht Heike, es war, Elke.
Elke. Stimmt, Elke. Du hast es, Elke. Heike, wie komme ich auf Heike? Nachher wird es Doris, man weiß es nicht.
Doris, manchmal ist es Doris, Heike.
Bei uns ist es Monika, siehst du? Ist auch noch nie vorgestellt worden, hat sich auch noch nie gemeldet.
Nee, das stimmt. Das machen wir irgendwann. Irgendwann zerren wir Monika ans
Mikro.
Licht der Öffentlichkeit und sagen, also jetzt musst du
performen.
Zum Schluss gibt es 2 Register und zwar genauso, wie es sein soll. Einmal alphabetisch, einmal chronologisch. Das finde ich immer super, da findet man alles wieder. Also, das ist mein Fazit. Das Ganze ist ein sehr, sehr schönes und sehr besonderes Buch. Das macht wirklich Laune und Lust aufs Feiern, auf Kochen, auf Essen. Und nochmal, um es klar zu machen, wer jetzt so extravagante Rezepte oder Zubereitungsmethoden oder sonstige technische Inspiration sucht, der ist mit diesem Buch vielleicht falsch bedient. Das ist schon auch Bilderbuch und Lesebuch. Es gibt ja Bücher, die finde ich ja selber auch großartig. Hat mir zuletzt Dirty Bistro von Max Stroh oder von Tedo Gno das Buch, was wir vorgestellt haben, die auch einfach neue Techniken, neue Aromen und sowas. Das ist auch super, aber das ist halt auch, hat seine eigenen Charmepunkte. Und wir vergeben auch hier Kochpots.
Ich bin sehr gespannt.
Und ich gebe 8 von 10 Kochpots.
Ach Gott, warum nur 8? Ach so, hast du ja gesagt, stimmt.
Habe ich schon gesagt. Das ist ein ganz tolles Buch, das macht großen Spaß. Es ist jetzt nicht, dass dich das kochtechnisch nach vorne katapultiert. Aber das will es auch nicht, muss es auch nicht. Das ist einfach eine schöne Inspiration für den Sommer. Guckt es euch an und es ist wirklich schön. Es ist wirklich
schön. Ja, es ist ein sehr schönes Buch. Also mir hat das auch, also optisch ist das schon sehr herausragend, muss man sagen.
Und Sarah ist eine sehr charmante, sehr lustige, sehr tolle Frau. Ja. Sie ist bestimmt eine großartige Gastgeberin.
Das war auch ein spaßiges Interview.
Genau.
Ich saß und, im Schrank, weil ich auf Mallorca war und akustisch keine andere Möglichkeit sah. Ne?
Ja. Genau, das stimmt. Du saßt im Schrank. Und ja, genau. Es wurde kurz erwähnt, übrigens, ich habe ihren Mann Thorsten bei einem Wurstseminar in Köln kennengelernt.
Ja.
Und ihn und Sarah einige Wochen später zufälligerweise auf einer Veranstaltung in Hamburg wieder getroffen. Das nur zum Verständnis, weil es mal so kurz im Interview erwähnt wird, wollte ich nur sagen, weil sonst versteht man nicht,
was die Leute da erzählen. Ne? Verrückt, was wir alles machen, ne? Wurstseminare. Ja,
ganz, ganz verrückt. So, und dann hören wir da mal rein, oder?
So.
Das Interview.
Hallo, liebe Sarah.
Hallihallo.
Schön, dass das geklappt hat mit uns.
Finde ich auch.
Ne?
Super. Grüße Köln.
Ja, Grüße Hamburg, ne? Und ja, Ex-Köln.
Im Moment fühlt sich hier so ein bisschen an, als wäre es eigentlich auch Köln, so schwül, wie es hier ist. Sind wir gar nicht gewöhnt.
Ja, wir haben ja gerade den Heat Dome 1 hinter uns gelassen, so mehr oder weniger. Ne?
Heat Dome 1.
Ja, Heat Dome 2 kommt.
Gab es nicht so eine Disco oder irgendwie sowas? The Dome? Gab's
The
das
Dome gab es, ja. Ja, ne? Gibt es hier nicht mehr, ne? Schade.
Ich weiß es nicht. Es war in den 90ern, glaube ich, oder?
Alle noch, da waren wir alle noch gelenkig.
Jung und
jetzt mit den Gliedern. Genau. Das ist schwierig.
Ja, Heat Dome. Mehr Sommer geht ja nicht. Zumindest bislang nicht. Mal schauen, was da noch kommt. Aber was gab es denn so bei dir zu essen währenddessen, wenn es so furchtbar heiß war?
Nichts. Also ehrlicherweise, es war einfach so warm. Ich glaube, wir haben uns nur von Wassermelone und Tomate Mozzarella ernährt oder sowas.
Das ist doch was, ne?
Aber so richtig warmes Essen die letzten zwei Tage, no. Okay. Aber ich habe natürlich sehr viele schöne Gerichte, die man auch, wenn es so in meinem Sommerverständnis von so 27 Grad, da finde ich, kann man ja alles wunderbar essen. Sobald es über 30 geht, bin ich raus.
Bei 27 kann man auch Kalbsbäckchen mit Meuchelrahmen und so, das geht.
Das stimmt.
Aber kann man alles, genau.
Das ist aber kein Sommer dann, oder?
Oh ja, weiß ich jetzt nicht. Ich würde sagen, warmer Herbst.
Wie schmeckt denn für dich der Sommer? Was ist denn? Ist das Wassermelone und Burrata? Nee.
Nee, muss ich mal nachdenken. Also ich würde sagen, der Sommer, also wie der sich anfühlt, kann ich auf jeden Fall sagen.
Ja, wie?
Das kennt ihr bestimmt auch, dieses Gefühl, wenn man im Süden ist und abends irgendwo in einer Stadt, in einer südlichen Stadt, am liebsten natürlich Italien oder so, sitzt und die Steine von den Häusern sind noch so warm und strahlen so eine Wärme ab. Und dann sitzt man da und trinkt irgendwie kalten Weißwein und dazu kann man eigentlich, ich finde, dazu kann man alles essen, was da gerade so ist. Aber so dieses Gefühl von warmen Abenden, das ist für mich irgendwie Sommer. Und speziell schmecken, ja, gibt's natürlich so verschiedene Sachen. Viel so kalte Speisen natürlich, ne? Ja. Also zum Beispiel Thunfisch mit dicken weißen Bohnen. Das ist so ein total einfaches Gericht, aber das ist für mich, hat für mich ganz viele Sommererinnerungen. Mhm. Oder Bistecca à la Griglia hat auch ganz viel Sommererinnerungen. Also so, das ist immer so ein bisschen geknüpft an Orte. Ich habe jetzt nicht so das eine Sommergericht, so wie so die ganzen Menschen, die sich sehr viel mit ihrer Ernährung beschäftigen, die dann sofort sagen, Feta-Salat, habe ich jetzt nicht.
Okay, das machst du dir gar nicht, dich mit deiner Ernährung beschäftigen?
Doch, aber nur, weil ich es köstlich finde.
Gut. Ja, sehr gut. Toller Ansatz. Eigentlich stellen wir unsere AutorInnen ja immer während unseres Podcasts schon während der Buchbesprechung ein bisschen vor. Das ist diesmal ein bisschen schwer gefallen. Was ich weiß, St. John besteht aus dir, Sarah Hassert, und der Jule Kiefer. Und ich weiß, du kommst eigentlich aus dem Produktdesign, ne? Hast mal Yachten ausgestattet und Anti-Paparazzi-Geräte konstruiert.
Ja.
Und Jule Kiefer ist Fotografin.
Ja.
Aber was verbirgt sich denn hinter dem hinter St. John? Was ist das für ein Label? Was macht ihr?
Also St. John ist gar nicht unbedingt zwingend wir beide. Das kann also St. John ist deswegen St. John, damit es ein ganz freies Label bleibt.
Okay.
Damit man mit St. John so eine Welt erschaffen kann, die gastfreundlich und köstlich ist. Und alles, was so ein bisschen um diesen innerhalb dieses Kosmos von Gastfreundschaft funktioniert, das kann man unter dem Deckel von St. John machen. Da sind jetzt diese zwei Bücher mit meiner Freundin Jule erschienen. Wir kennen uns schon ganz lange und wir sind sehr enge Freundinnen. Und da erscheint jetzt aber bald auch ein Buch ohne Jule. Also es gibt so ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt dieses At the Table, wo wir große Abendessen machen hier bei uns zu Hause. Da ist auch Thorsten, den du ja vom Wursten kennst, dabei. Ne?
Ja, genau.
Also es gibt, St. John ist eigentlich ein eigenständiger Brand sozusagen, okay, der gar nicht fest an Personen geknüpft ist.
Aber ihr seid auch Studio, also Location, auch Produktionsstudio.
Ja, genau. Wir sind eine Location hier.
Eventformat seid ihr auch, ihr macht Events, ne?
Ja, genau.
Und jetzt auch Autorinnenmarke, sag ich mal.
Ja, erstaunlich. Das ist wirklich immer noch verrückt. Wirklich, total.
Und beeinflusst wahrscheinlich, ne, die praktische Arbeit mit deinen Veranstaltungen oder euren Veranstaltungen, das beeinflusst wahrscheinlich auch inhaltlich die Gestaltung der Bücher, oder?
Das glaube ich nicht.
Ich würde, nee, also der Mann im Schrank hat total recht.
Nee, das glaube ich nicht.
Also
nein.
Das ist auch nicht so, weil das ist ja beides, irgendwie kommt das ja so aus meinem Leben, also aus meiner Lebenserfahrung, ne? Sowohl diese Events und dieses Gastgeben und dieses Gäste bekochen und viele Leute um sich haben, kommunikativ sein und so. Das sind wahrscheinlich auch so ein bisschen meine kölschen, karnevalistischen Wurzeln, die mir da helfen. Und helfen gleichzeitig auch meine große Neugierde auf Kochen, Essen, und dann eben auch andere Menschen. Und dieses Gastgeben und diese Events, das war schon immer so ein Traum, das zu machen. Und wir haben hier halt eine tolle Location mit einem riesigen Tisch und einfach so ein, du hast halt nicht den Eindruck, dass du in Hamburg bist. Du gehst halt irgendwie so in dieses Häuschen und denkst, du bist so nach Südfrankreich gebeamt oder so. Ne? Und das ist ein ganz, ganz, ganz spezieller Ort. Und diese Private Dinner, die sind jedes Mal anders, wirklich. Also es ist nicht nur, dass jedes Mal ein anderes Menü, es sind auch jedes Mal andere Gäste, es ist jedes Mal eine andere Dynamik. Also das kann man gar nicht so krass vorausplanen. Es ist einfach der Ort, der das macht.
Um das mal klar zu machen, man kann euch nicht ohne weiteres buchen, ne?
Nee.
Also für Opa.
Nee.
Da muss man schon eingeladen werden, da muss man schon gebeten werden. So.
Ja, oder man ist halt tatsächlich irgendwie eine Person, die entweder ein Influencer oder irgendein Brand oder sowas. Also so 50 ist der Geburtstage oder so, da habe ich sehr viele Anfragen tatsächlich. Aber das mache ich auf gar keinen Fall, weil die Erwartungshaltungen, die da an so ein Event geknüpft sind, die kann ich natürlich niemals erfüllen.
Also wie willst du nicht erfüllen?
Also,
könntest du bestimmt
nicht.
Schon, oder?
Nee, tatsächlich. Nee? Wenn du die Leute nicht kennst, die da feiern, bei so einem Abendessen, so einem gesetzten Essen, dann hast du ja irgendwie so ein bisschen, bist du ja der Dirigent. Da kannst du die Leute setzen, kannst dich vorher erkundigen, da hast du so ein bisschen so, hast das Heft so ein bisschen in der Hand. Und du siehst auch, oh, guck mal, jetzt habe ich da zwei nebeneinander gesetzt, finden die sich irgendwie richtig schitte. Jetzt muss ich da mal ganz schnell irgendwie das nochmal ändern. Das kannst du machen. Du bist also ein Regulativ an so einem Abend. Wenn du aber so einen 50. Geburtstag machst und du kennst weder den Gastgeber noch die ganzen Freunde von denen und die kommen dann da an und haben die Erwartung, die Party ihres Lebens zu haben und dann musst du das organisieren, kennst aber keinen, hast du keine Chance.
Okay.
Also das.
Du willst immer alle Fäden in der Hand behalten und Chefin im Ring sein, ja?
Ja, genau, absolut, okay. Muss man sein. Als Gastgeber schon, ja.
Okay. Es geht ja immer ums Feiern auch. Gibt es für dich im Sommer, dein zweites Buch Sommer, ne? Gibt es da ein Lieblingsfest für dich im Sommer? Oder eins, auf das
mein Geburtstag, muss ich
dein
eigentlich
Geburtstag,
sagen.
Natürlich, okay.
Steht aber nicht im Buch drin. Steht nicht im Buch drin, der Geburtstag.
Doch, natürlich steht der Geburtstag im Buch drin. Ja, ja. Aber sowas von, ein riesen Buffet, du. Kommen nur geile Sachen drauf.
Aber nicht dein Geburtstag.
Doch, nur Sachen, die ich super lecker finde, sind da drauf. Ja, 12. Juli.
Das
ist mein Geburtstag, das große Buffet.
Ach so, das.
Und das ist natürlich eigentlich ein schönes Fest, mag ich sehr gerne. Aber ich mag auch diese Abende, so wie wir heute zum Beispiel einen vor uns haben. Es hat sich irgendwie so zufällig ergeben, dass irgendwie 6 Leute bei uns übernachten, was eigentlich gar nicht geplant war, die plötzlich alle da sind. Und dann gibt's irgendwie, wird Pizza gemacht und man sitzt draußen auf der Terrasse und irgendwie wird's eine lange, schöne, warme Nacht und so. Das finde ich auch sehr schön. Also muss gar nicht immer unbedingt wichtig an ein Fest geknüpft sein. Aber klar, solche Feste wie Geburtstage finde ich natürlich toll.
Gut.
Gut, jetzt habe ich den Geburtstag vergeigt, aber ich wollte mal aufs Buch kommen. Dürfen wir mal über das Buch sprechen?
Ja, voll von gerne. Mir aus.
Ja, okay. Nein, weil da sind ja wahnsinnig viele Feiertage dann auch erklärt und ja. So, aber den Geburtstag habe ich tatsächlich. Ich habe so das Gefühl, durch die wahnsinnig, wenn ich das sagen darf, wertigen Fotografien, und so steigt das Buch ja auch ein, das will ja gefühlt gelesen werden und gesehen werden, dass die Gerichte so ein bisschen in den Hintergrund treten. Ist das so oder es täuscht mein Gefühl?
Ich würde das, glaube ich, gar nicht gegeneinander aufwerten, sondern im Grunde genommen ist der Grundansatz des Buches ist ja, dass jeder, ganz egal, ob der ein toller Koch ist oder ein toller Hobbykoch ist oder einfach nur ein ganz normaler Mensch, der auch kocht wie ich, dass der das schaffen kann, Feste zu feiern und Gäste einzuladen. Und deswegen sind die Gerichte natürlich von ihrer Besonderheit gar nicht besonders auffallend. Das sind jetzt keine Gerichte, die man nicht schaffen kann. Also ich würde sagen, das ist jetzt keine Fünf-Sterne-Küche. Aber
nein, ich meine auch nur, dass das Buch mehr so ein eigentlich, also nicht so ein Partybuch ist, im Sinne von so lad dir Gäste ein und bewirte die, sondern es ist eigentlich mehr so ein Coffee-Table-Book. Es spiegelt eigentlich mehr so eine ruhige Geschichte. Ne?
Ach so, ja, ich finde, das ist beides irgendwie. Ja, da hast du natürlich recht. Also diese Fotografie, die ist natürlich wahnsinnig wichtig. Unsere Bildsprache ist halt sehr besonders. Die Leute sagen immer, da ist unglaublich viel drauf auf den Bildern. Dabei stimmt das ja gar nicht. Nee, die sind nur einfach total poetisch, finde ich. Ja, die sind halt so ganz dicht, aber eigentlich ist da kaum was drauf.
Also ich finde Kräuter in der Holzschale finde ich jetzt nicht besonders viel.
Aber wirkt.
Aber schön.
Ja, das ist natürlich klar. Die Bilder sind sind einfach ein total gleichwertiger Teil zu dem Text. Ja. Und die Rezepte gehören natürlich zu einem Kochbuch dazu. Also gibt's die da auch drin.
Klar.
Aber die Texte und die Bilder sind natürlich St. John. Das ist ganz wichtig. Die Rezepte, da würde ich jetzt schon sagen, du ganz ehrlich, da kann man jetzt auch nicht groß was neu erfinden. Ne?
Die Texte sind oft wichtiger als das Rezept. Also wenn ich Krähen, wie heißt es nochmal? Wie sagst du, wie heißt das denn? Krähen auf Deutsch, nicht Österreich, wie heißt das?
Meerrettich,
Entschuldigung, ich stand gerade voll auf dem Schlauch. Meerrettich-Sahne zum Beispiel, da ist ja eigentlich das Rezept ist ja schon im Titel enthalten, ja, ne? Meerrettich und Sahne. Ja. Aber der Text ist ja sehr, sehr charmant. Der ist ja auch, ich glaube, 8-mal so lang wie das Rezept selber.
Ja, absolut. Das Rezept ist ja auch total banal einfach. klar, aber weißt du, der Witz ist ja, ich bin ja ein großer Kochbuch-Fetischist. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Kochbücher und liebt es auch. Aber was mir manchmal so fehlt, ist so eine ganz einfache Inspiration. Also dieses einfach mal Pfeffer und Zitrone auf eine Erdbeere machen. Mhm. Das ist so geil Sommer und das schmeckt so mega. Und es ist eigentlich überhaupt gar kein Rezept. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in einem Kochbuch sein darf, ja, weil das wirklich eigentlich so unglaublich wenig zu tun ist. Aber es ist trotzdem einfach sau lecker und es schmeckt saumäßig nach Sommer. Und deswegen finde ich, muss sowas einfach auch mal in einem Kochbuch sein. Damit man überhaupt auf die Idee kommt.
Bei einem Rezept hast du auch gesagt, dass dies eigentlich kein Rezept sei, sondern dass du dich damit wahrscheinlich aus dem Kosmos der Kochbücher katapultierst. Ja, das war die.
Habe ich, glaube ich, einige.
Tarte aux fleurs de tomate. Das war gekaufter Blätterteig.
Mit dem gekauften Blätterteig.
Tomatenscheiben drauf. Ne?
Ja, aber sieht die nicht geil aus? Ich meine, ist die schön? Ich bitte dich. Also, ich finde, die hat voll ihre Daseinsberechtigung.
Ja, gut.
Wie gesagt, das erfindet ja alles das Rad nicht neu, sondern das soll Spaß machen, das soll irgendwie lecker sein, das soll gelingsicher sein, die Leute sollen Bock haben, das zu teilen mit anderen und sich dann darauf konzentrieren, dass sie Gäste haben, weißt du? So.
Und ist das der Unterschied auch zu anderen Sommerkochbüchern?
Ich muss gestehen, ich habe gar nicht so viele echt klassische Sommerkochbücher in dem Sinne.
Okay. Auch da gibt es einige. Wir haben jetzt in dieser Folge, wo du drin vorkommst, haben wir auch tatsächlich eins von Katharina Seise, relativ neu. Gut bei Hitze. Und es gibt noch ein französisches. Also es gibt schon einige. Super. Letztes Jahr gab es auch einige. Das war von der, komme ich jetzt nicht drauf, wie der Titel ist. Also es gibt schon einige.
Ja, es gibt auf jeden Fall ganz viele Sommerbücher. Ja. Wenn du in die Buchhandlung gehst, da hast du ja ein ganzes Regal voller Sommer.
Genau.
Aber für mich ist so Sommer... ich meins ist ja auch kein wirkliches reines Sommerkochbuch. Das geht ja bis in den Herbst.
Das ist
ja sozusagen aufgeteilt, das Jahr ist ja aufgeteilt nach Sommer und Winter, also nach dunkler und warmer Jahres- oder heller Jahreszeit, nach diesen alten Jahreskreiszeitläufen. Für mich ist halt Sommer so Ich finde den Frühsommer genauso schön wie den Herbst oder wie den Spätsommer oder sowas. Das gehört irgendwie so alles so dazu. Und so, wenn man so von Sommerkochbüchern spricht, dann ist das meistens so Pool, Splash, Drinks, weißt du, so
Grillen und Salate.
Nackige Hitze und sowas, genau. Mhm.
Naja, aber es steht eben Sommer bei euch ganz groß fett auf dem Titel, ne?
Ja, das steht da tatsächlich drauf. Das konnten wir uns auch gar nicht aussuchen.
Ach. War so. Naja, aber
deswegen steht auf dem anderen auch Winter.
Ja, ja.
Und es gibt keinen Frühling und keinen Herbst. Ja, nein.
Sehr gut, sehr gut. Wie ist es denn mit dir und Jule Kiefer? Gibt es da eine Arbeitsteilung oder ist das so ein kreatives Ping-Pong? Oder
ach, ich finde, wir sind ein ganz kreatives Team. Wir sind halt schon sehr, sehr lange Freundinnen und jeder von uns bringt so Qualitäten mit. Ne? Also Jule ist ja gelernte Fotografin und wir haben halt diese Bildsprache gemeinsam entwickelt. Und das muss man erstmal hinkriegen, dass man zu zweit so eine Bildsprache findet, die man irgendwie auch wirklich so leben kann. Wir kochen
bin
das
auch neidisch, halt, Tom. Ich würde gerne so fotografieren können. Da bin ich echt neidisch. Das ist echt toll. Ne?
Ja, also haben wir auch wirklich dran getüftelt. Das ist jetzt nicht so direkt so vom Himmel gefallen. Man sieht auch auf unserem Instagram-Account, so die Anfänge waren echt noch anders, so vor ein paar Jahren. Aber irgendwann findest du halt so deinen, wir fotografieren zum Beispiel nur mit Tageslicht. Also deswegen ist das Winterbuch natürlich auch einfach sehr, sehr dunkel, weil es in Hamburg im Winter einfach sehr, sehr dunkel ist. Mhm. Und deswegen ist das Sommerbuch natürlich auch super hell und sonnig. Also das ist etwas, was, glaube ich, schon einen großen Unterschied macht bei unseren Büchern, dieses Tageslichtthema. Also wir haben überhaupt keine Studiofotografie. Wir sind auch nicht klassisch gelernt, so Foodstylisten oder sowas. Wir machen es halt im Grunde genommen so, wie wir es auch essen würden. Mhm. Wir essen es ja auch nachher auf. Also wir treffen uns hier, wir überlegen uns was, wir kochen das, probieren das. Manchmal schmeckt es, manchmal schmeckt es nicht, dann machen wir es nochmal. Und dann fotografieren wir es und dann essen wir es auf. Also im Grunde genommen sind wir, glaube ich, ist das echt ziemlich basic, wie wir das machen. Aber
dann nebenher verdienen wir noch Geld damit, das ist super.
Da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern, wenn das geht.
Gut. Du sagst ja auch, deine Rezepte, die seien unkompliziert, klar, und sollen dennoch Eindruck machen. Was muss denn so ein Rezept mitbringen, dass es hier deinem Anspruch genügt? Ist das, hast du da irgendwelche Regeln oder ist das so eine Bauchentscheidung?
In erster Linie, finde ich, muss es natürlich schmecken, ne? Das mal das Erste. Und es muss auch Spaß machen, also das zu essen und es zu kochen. Mhm. Und bei vielen Sachen, gerade wenn man so große Partys hat oder große Feste feiert, macht es natürlich auch Sinn, wenn die irgendwie kompatibel sind, diese Rezepte. Also dass man Sachen vorbereiten kann oder dass man Sachen schnell gut zubereiten kann, dass man nicht dann da steht und plötzlich merkt, oh, ich muss jetzt 20 Steaks grillen oder so. Ne? So hoppala, das und ist natürlich auch blöd.
Wie machst du deine Rezepte? Bist du da eher so mit genauen Werten und Protokollen oder ist das alles so Uste la Meng?
Also die Dame im Verlag, ich habe da eine sehr nette Dame, die sich immer darum kümmert, dass meine ganzen Grammaturen und sowas alles stimmen, die ist schon sehr viel genauer als ich.
Okay.
Also diese Angabe, in dem Winterkochbuch gibt es so eine Angabe für Blechgemüse, dass man so viel Gemüse nehmen soll, wie aufs Blech passt.
Ja.
Das war ein harter Kampf.
Okay.
Weil das natürlich keine genaue Gewichtsangabe ist. Aber ja, ich finde, gut, das ist eigentlich logisch,
ja,
oder?
Ja, eigentlich schon. Mhm. Ja. Also mir wird es auch reichen.
Ja, ne? Ja, und so ein bisschen geht das ganze Kochbuch. Also manche Sachen sind auch einfach, steht auch dabei, frei Schnauze. Also auch gerade so beim Würzen. Ich finde, jeder würzt anders und jeder hat einen anderen Bock auf Schärfe oder auf Salz oder auf viele andere Dinge. Und das muss man auch irgendwie, den Mut muss man auch haben, dass man dann selber einfach nach seinem Gusto würzt.
Mhm.
Das überlasse ich den Leuten auch.
Jetzt kochen wir ja im Kochbuchcheck immer mindestens 3 Rezepte nach aus jedem Buch. Welche 3 Rezepte aus dem Sommer würdest du uns denn so als Pflichtprogramm ans Herz legen?
Also die Pavlova wäre natürlich toll. Das könntet ihr natürlich hervorragend aufessen.
Ja.
Die Forelle ist auch super lecker, mag ich sehr, sehr gerne. Große Kunst, finde ich, ist auch Tafelspitz. Also, weil man es warm und kalt essen kann, finde ich auch ja, ganz toll.
Das stimmt. Da habe ich zumindest schon mal die Senfeier gemacht, die eigentlich ja. nur die Beigabe zum Tafelspitz sind.
Ja, witzigerweise, ich weiß nicht, ob das die anderen Kochbuchautoren das auch schon mal euch erzählt haben, aber es gibt ja immer so Gerichte, die Leute als allererstes ganz viel machen, wo man ganz viel Rückmeldungen zu bekommt.
Ja.
Und in dem Winterkochbuch waren das die Brownies und in dem Sommerkochbuch waren das die Senfeier.
Die Senfeier.
Ich meine, da kommt man noch nicht drauf, dass man als allererstes die Senfeier macht. Ganz viel.
Es ist so ein geiles Gericht.
Gregor sucht sich immer das Einfachste erstmal raus.
Ne? Ja, das Erste, was ich gemacht habe, war die Radieschen und die aus dem Ofen.
Die sind sehr einfach, ne? Das ist, glaube ich, auch kein Rezept eigentlich. Nee, ich weiß nicht, ob man sich damit auch rauskriegt.
Deswegen kommt es mir auch sehr entgegen. Übrigens, wenn es zu einer zweiten Auflage kommt, da unten ist ein kleiner paar Zutaten zu viel reingerutscht.
Ja, so in was. Einem ist ein Teig drin, den es gar nicht gibt.
Ja, genau.
Ja, genau. Das ist bei den Radieschen nämlich.
Ja, genau.
Naja, das ist auch meine aufmerksame Fanleserschaft, hat das auch schon sofort gespiegelt.
Okay.
Aber die kennen ja auch irgendwie so ein bisschen mein Staunen über mich selber und wissen dann auch schon sofort, naja, das ist Quatsch, lass mal einfach weg.
Ja, es kommt halt nicht vor, ja. Das ist dann
eben
sehr gut.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Ja, das ist so.
Welches Gericht ist denn da drin in dem Buch so am emotional für dich am aufgeladensten? Also vielleicht mehr Erinnerung als Rezept. Und gibt es da eine Geschichte dahinter? Gibt es da was?
Also tatsächlich ist für mich ganz wichtig, wirklich dieser Thunfisch-Dicke-Bohnensalat, auch wenn das wirklich wahnsinnig einfach ist, aber das erinnert mich unglaublich an meinen Vater. Und an die Sommer, die wir hatten so ein Haus im Majatal und diese Sommer, die wir dort verbracht haben, weil ich glaube, es ist auch das einzige Gericht tatsächlich, was mein Vater damals zubereiten konnte. Mhm. Jetzt mittlerweile ist er 90 und macht hervorragend auch andere Dinge, aber damals glaube ich nicht. Und das gab's ganz oft, das fand ich unglaublich besonders als Kind, irgendwie dieses Essen. Also das erinnert mich sehr an diese Sommer dort.
Okay.
Ja, müsste ich jetzt mal tatsächlich so ein bisschen überlegen. Die haben ja alle irgendwie eine Geschichte für mich. Also all diese ganzen Rezepte, wenn man sich so überlegt, kennt ja jeder, verbindet man ja mit irgendwas. Mhm. Also ich finde auch überhaupt diese ganzen Erinnerungen, auch der Tafelspitz ist für mich was ganz Besonderes, weil es eben mich an meine Großmutter erinnert. Mhm. Und ich auch schon sehr viele sehr lustige Erlebnisse mit Tafelspitz hatte, weil man sich ja immer vertut, wie lange es dauert.
Ja.
Und am Ende müssen die Kinder dann doch Tiefkühlpizza essen, weil es einfach nicht fertig wird oder so. Also, so richtig etwas, was so wahnsinnig heraussteht, habe ich jetzt tatsächlich.
Ja gut, aber der Thunfisch und die Bohnen, das ist
ja
schon.
Ja, das ist wirklich was.
Ist aber ein absolutes Sommergericht auch. Ne?
Finde ich auch.
In vielen Sommerbüchern, die du jetzt noch nicht kennst, aber kennenlernst, gibt es viel Bohnen. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Es gibt in dem von der Katharina Seise eins mit Bohnen, rotes Salsa mit Fenchel war das, glaube ich, auch sehr lecker.
Super lecker.
Sehr lecker.
Oh, was auch natürlich super lecker ist, ist der Orangen-Fenchel-Salat. Das ist schon auch super Klassiker. Ja. Und der erinnert mich sehr, sehr, sehr an eine ganz wunderbare Bar in Venedig. Also das schon auch, das könntet ihr eigentlich machen. Macht mal das.
Gut, ich habe schon viel gemacht, aber das mache ich auch noch.
Super lecker.
Ja, wird erledigt.
Kann man auch sehr gut Longdrinks oder Wein zu trinken.
Ja,
toll.
Sehr gut.
Schon das wieder ein Grund zum Trinken. So.
Genau, oder?
Ja.
Immer den Pegel halten.
Ja, du glaubst, steht in einem Text, du glaubst, Männer würden dieses Buch nicht lesen. Also sagst du, die 2-3 Männer, die das hier lesen werden. Ja. Wie kommst du darauf?
Zwei habe ich ja jetzt hier schon.
Ja, genau, zwei hast du jetzt schon.
Nur noch einer, das ist Thorsten. Also das ist schon durch.
Okay.
Die 3 Männer sind schon voll.
Okay, wie kommst du drauf? Ist das ein Buch für Frauen?
Nee, das glaube ich überhaupt nicht. Ich komme tatsächlich deswegen drauf, weil wir ja über Instagram gestartet sind. Und ich habe ja noch nicht so richtig viel Schecke von Instagram. Das, was ich
dafür
da mache,
bist du da aber sehr
so
aktiv, muss ich sagen.
Ja, das ist aber alles so intuitiv. Wenn mir jetzt einer sagt, ja, du musst mal so Voice-Over auf deine Reels, mal bin ich schon raus, dann poste ich einfach 3 Wochen nichts.
Mhm.
Aber da gibt's so eine Funktion und da kann man sehen, wie sich die Follower aufteilen.
Ja.
In weiblich oder in männlich.
Mhm.
Und ich habe genau 6 männliche Follower da drin. Also damals hatte ich genau 6 männliche Follower und dann dachte ich mir, okay, dann wird das Buch wahrscheinlich nicht so viele Männer finden erstmal. Okay. Aber das ist, ich glaube, es ist genauso ein Männerkochbuch wie ein Frauenkochbuch.
Sehr gut.
Ein totales Unisex-Kochbuch.
Ja, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gibt's denn so eine Zielperson, für die ihr dieses Buch geschrieben habt? Habt ihr euch das vorgestellt, für wen das was ist?
Ja, für mich natürlich, okay. In erster Linie, ne?
Ja,
also
sehr gut.
So mit den Texten und so. Ich glaube, man muss schon, der typische Leser von Winter und Sommer ist schon eher nur intellektuell, ist schon jemand, der gern liest, ist schon jemand, der auch so ein bisschen Lebenserfahrung mitbringt, der jetzt nicht irgendwie 17 ist oder so und der auch gerne reist vielleicht, der vielleicht auch wirklich ein bisschen Ahnung hat von Kultur, von Literatur, von Kunst, von all diesen Dingen. Es kommt ja alles so ein bisschen, wird ja, und vor allen Dingen auch von Geschichte. Also so kulturgeschichtliche Aspekte sind mir ja auch sehr wichtig.
Zumindest interessiert, ja, zumindest.
Ja, das ist voll mein Ding. Ich finde das interessant. Ich will einfach wissen, woher kommt der Fenchel oder woher kommt die Tomate oder wieso isst man, keine Ahnung, Baba Orum, wer hat es erfunden und so. Das finde ich einfach spannend. Und ich glaube, diese Neugierde muss man schon auch mitbringen für so ein Buch. Man muss halt auch einfach verdammt viel lesen in unseren Büchern.
Okay, ja, das stimmt. Das ist fast mehr Lesebuch als Kochbuch.
Ja.
Ne?
Ja, ja.
Genau.
Das beantwortet auch die Frage, für wen das nichts ist. Das ist dann der 17-jährige Dummi, der nur zu Hause auf dem Sofa sitzt und eigentlich uninteressiert ist an allem, oder?
Ja, oder Leute, die echt nicht gut gucken können, weil die Schrift ist einfach sehr klein.
Das stimmt, das ist wahr. Ich muss auch meine Brille mit dem halben Dioptrien mehr rausholen.
Das widerspricht eigentlich so dem Alter, dem Durchschnittsalter der Zielgruppe, weil die ist, glaube ich, schon eher älter, aber dafür ist die Schrift eigentlich zu klein. Aber gut, so ist es.
Und ich habe auch eine Frage, wer ist eigentlich Marco?
Oh, Marco ist unser einer unserer engsten Freunde und ist ein absoluter Weinenthusiast und liebt es, die richtigen Weine zu finden. Und wir machen hier ständig große Essen und Marco ist der Spezialist für jeden Gang.
Euer Haussommelier, ja?
Genau, sozusagen. Und der hat irgendwann gesagt, weißt du was, ich hätte voll Bock für dein Buch irgendwie mal Weine mir auszudenken. Und dann dachte ich so, ach, das finde ich eigentlich eine gute Sache. Weil so eine Weinempfehlung hast du nämlich gar nicht so oft in Kochbüchern.
Das stimmt.
Also
das
du
stimmt.
hast viel Rezepte und all sowas und wo man besondere Gewürze kaufen kann oder irgendwie keine Ahnung was. Aber einen wirklich passenden, guten Wein zu einem Essen, das finde ich, ist schon eine gute Komponente, die man, die so ein Essen auch wirklich dann erst komplett macht.
Ja, weil Marco wurde nicht vorgestellt, er war einfach da. Ne?
Ja, Marco ist da, genau.
Okay, im Sommerkochbuch.
Ja. Ja. Marco bleibt anonym.
Sehr gut. Jetzt haben wir ihn ans Licht gezerrt.
Jetzt haben wir ihn ganz kurz ans Licht gezerrt, genau, und jetzt lassen wir ihn wieder unter den Weinstein.
In die Fußnote verschwinden.
In die Fußnote.
So. Genau.
Was macht denn so richtig gute Sommerküche für dich aus eigentlich?
Leicht, das muss leicht sein. Es muss leicht zu essen sein, es muss leicht funktionieren, es muss genügend da sein.
Wie Senfeier,
es muss Spaß
genau.
machen.
Wollte ich gerade sagen.
Was hast
Leute,
du
macht Senfeier, ganz leicht.
Ja, Senfeier, genau. So. Naja, Senfeier würde ich jetzt persönlich sagen, können wir ein bisschen weiter nach hinten ins Jahr
schieben. Ja, die stehen auch im Oktober drin, um für
genau.
den Ehrenwert.
Genau,
ja, ne?
Da ist auch der Parmesan, ja, genau. Der ist Riesenparmesan. Ist jetzt auch sowas, wo ich sagen würde, es ist zwar von der Sache her schon Sommer, ne, aber sich so ein Rad Parmesan hinlegen im Sommer ist natürlich, geht gar nicht.
Den leistet ihr euch immer, so ein Rad Parmesan leistet ihr
ja.
euch, ne?
Krass. Ja, der wird dann so über den Winter einfach weggefuttert.
Ja, aber einen halben, ne? Also nicht
nee, einen ganzen. Du musst schon einen ganzen kaufen und den Deckel abschneiden, damit du das dann so aushöhlen kannst.
Ah, ich dachte, man kann die auch halb kaufen.
Okay. Ja, aber dann fallen die Nudeln raus.
Nein, ich meinte doch den, hier, wenn du den so ganz hast, dann
also
nur die
Hälfte.
Also
du meinst
Hälfte.
Die Hälfte. Ja, wahrscheinlich ist das sogar so, oder?
Ja.
Wahrscheinlich ist das
ja,
so.
Ja. Dass weil im Ganzen, das ist ja so ein Ding.
Ja, genau. Also. Es kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, was, also wir gehen ja immer zu Andronaco, das ist jetzt mal kurz kleine Werbung, aber ich glaube, da gibt es verschiedene Höhen an Parmesan. Also,
was kostet
ich,
so
wahrscheinlich
ein
Parmesan? Hast du recht.
Was kostet denn so ein halbes Jahr?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, welche Größe du hast. Also du musst schon so 200, 250 Euro
okay.
musst schon hinlegen.
Ja, das geht. Aber davon esst ihr dann ein halbes Jahr, ne?
Ja.
So, ja. Und der Rest
also
wird weggerieben
ganz, ja.
dann?
Fast.
Und der Rest wird dann weggerieben. Der Rest wird dann weggerieben.
Ja, genau, der Rest wird dann einfach klein gemacht und verschenkt oder kommt irgendwie in den Tiefkühler. Okay. Zum Reiben geht das immer noch. Ansonsten ist eigentlich eingefrorener Parmesan ist nicht so meins, weil der schon seine Struktur verändert. Also es schmeckt nicht mehr so rasant gut. Aber wenn man zum Beispiel Eintöpfe oder sowas macht oder auch Soßen oder so, kannst du ja auch einfach ein Stück Parmesan mit reinschmeißen oder die Rinde mit reinschmeißen. Ja, genau. Also für sowas ist es immer gut.
Ich habe immer im Tiefkühler die Rinde. Ne? Die
ja, das ist
genau.
Wir Hausfrauen müssen zusammenhalten. Nicht
ja, so ist das. So ist das.
Apropos Kochbücher. So, da wird doch gesammelt hier ohne Ende.
Genau. Ich, bei mir.
War doch eben, ja, du hast doch selber gesagt, du sammelst.
Ich sammle tatsächlich. Ich habe sehr viele Kochbücher, ja.
Eben.
Merk mir weder den Autor noch den Titel, aber ich weiß, was drin ist.
Aber welches sticht heraus? Also welches hat dich nachhaltig beeindruckt? Welches könntest du empfehlen? Was ist das Lieblingskochbuch?
Ich habe ein venezianisches Kochbuch. Das habe ich bestimmt schon 20 Jahre. Da müsste ich jetzt echt hingehen und nachgucken, wie das heißt. Cucina Venezia oder so. Das ist wirklich ein Kochbuch, was schon komplett zerfleddert ist.
Ist das die venezianische Küche?
Das ist ein englisches Buch.
Ah, Pulpo.
Ich glaube, das heißt wirklich Cucina Venezianer.
Heißt das Pulpo? Offen gebunden. Ne,
Pulpo ist auch ein super Buch. Das ist auch ein super Buch. Die erste Auflage damals ist aus Venedig. Das finde ich auch spitzenmäßig. Mhm. Ja. Das ist mit dieser japanischen Bindung. Das ist ja wunderschön. Ja, absolut großartig. Ne? Gibt es jetzt auch Brutto? Gibt es jetzt auch in der gleichen Machart, auch mit dieser japanischen Bindung? Das ist auch sehr, sehr schön. Das ist ein bisschen neuer. Da sind allerdings bei mir jetzt auch mittlerweile die Pappdeckel überall abgefallen, weil es doch sehr oft benutzt wird. Aber das finde ich auch nicht schlimm. Ich finde, Kochbücher dürfen auch einfach leben und Flecken kriegen. Und
müssen die sogar.
Ja, da sind ja die Leute unterschiedlicher Meinung. Es gibt ja auch Menschen, die nach Farben sortieren und die das alles irgendwie
so... Oh, da kenne ich auch einen.
Also...
So ein bisschen.
Siehst du, du bist auch so ein bisschen so. Ja,
aber ich weiß, welches wo steht. Ne?
Ja, das ist natürlich gut. Ich muss manchmal ein bisschen suchen, aber ich pröll die überall hin.
Okay. Ja, sehr gut.
Wir haben bei mir überhaupt keinen, egal wo Platz ist.
Sehr schön. Sarah, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch.
Ja, ich danke euch.
Ne? Es kommt ja bald ein neues Buch raus, hörte ich schon auch. Ne? Willst du schon verraten, worum es geht? Oder noch nicht?
Ja, ist diesmal was ganz anderes. Ist eine ein kulinarischer Spaziergang durch Rom.
Okay.
Ein ganz persönliches Buch, eine Reise nach Rom.
Sehr schön.
Wird auch sehr lecker.
Mit Artischocken.
Ja, auch mit Artischocken natürlich, aber auch mit ganz vielen Restaurants und mit ganz viel kann ich meinen Hang zur Kulturgeschichte mal so richtig ausleben.
Sehr schön. Sind wir gespannt und vielleicht sprechen wir uns dann ja wieder.
Das wäre sehr schön. Ich würde mich sehr freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sowieso bald.
Ja, hier oder dort. Bestimmt. Kochbuchpreis zum Beispiel, bist du da?
Ich habe noch gar keine Ahnung, was Ende des Jahres passiert, aber jetzt kommen ja auch irgendwie so ein paar Sachen oder, keine Ahnung, wir sehen uns bei der Fleischerei Eckhardt in Köln.
So sieht das nämlich aus. Dann, vielen Dank, Sarah. Ja?
Danke euch.
Ich habe den Thunfischsalat übrigens noch nach dem Interview gemacht, emotionales Leibgericht.
Und?
Es ist gut. Es ist weiße Bohnen
und Thunfisch zusammen. Du musst leider, hast du angefangen.
Da muss ich leider sagen, ich habe noch Kapern dazu gehört. Ich weiß, liebe Sarah, das ist dann nicht die Kindheitserinnerung und man kann eigentlich Rezepte aus der Kindheit nicht verbessern. Hm. Aber ich fand die Kapern schon. Also.
Ja, es ging mir aber genauso beim Wassermelonensalat von Katharina Seiser. Ich finde so Wassermelone und nur Rucola, das ist für mich ein bisschen wenig.
Und Pinienkerne, oder?
Ja, gut. Aber das bringt dich jetzt auch nicht weiter. Ne? Ich finde so in so einem guten Wassermelonensalat entweder ein paar Kirschtomaten oder noch ein Zwiebelchen oder ein bisschen
oder Fleischwurst
Gurke oder Fleischwurst. Also, genau. So. Also da fehlt einfach auch Fleischwurst oft. Genau. Ja. Was machst du jetzt? Machst du dir jetzt einen Wurstsalat? Oder?
Ich mache mir jetzt einen Wurstsalat.
Ja.
Ich würde sagen, das war's für dieses Mal.
Das ist so.
Die Links zur Folge wie immer in den Shownotes oder unter kochbuchcheck.de.
Ja, und jetzt sagen wir, kommt gut durch die heißen Tage. Aber kommt, es steht auch schon das nächste Kochbuch im. Es geht,
es geht immer weiter.
Ich habe ein ganz, ganz tolles Buch. Es geht um Fisch. Also das hat mich auch
sehr gut.
Sehr schönes Fischbuch.
Und Fisch und es, bei mir geht's an den See.
Na, dann passt es doch.
Das passt doch, oder?
Oder?
So,
das war doch mal ein ganz toller Cliffhanger.
So, und wenn euch das alles gefallen hat, was ihr so reden ist, bitte?
Lasst ein Like da.
Und bewertet uns doch bei Spotify, bei Apple, wo auch immer ihr uns hört. Das wäre ganz wunderbar. Und ansonsten sagen wir tschö und adieu.
Und immer lecker bleiben.
So, immer lecker bleiben und immer kühlen Kopf bewahren.
So nämlich.
Das auch, ne?
Ja.
Patrick.
Das,
na dann.
Na dann.
Da gehe ich mal meine Wurst schnippeln.
Ja.
Ne? Und auch dir einen angenehmen Tag.
Ja, auch dir, Schatz. Ja.